Dieser Podcast wird dir präsentiert von patreon.com/bellberg. Das ist die Community meiner sturchen Supporterinnen und Supporter, die eigentlich den Wilden Stoiker Podcast erst ermöglichen, wenn wir ehrlich sind. Wenn ihr meint, das ist übertrieben, nö, kein bisschen, gäb's die nicht, würde ich nicht mehr podcasten. Eine andere Art, mich zu supporten, ist natürlich auf amazon.de oder wo auch immer ihr gerade seid, nach meinen Büchern zu suchen. Da gebt ihr einfach Bellberg ein und dann findet ihr eine Menge Bücher und das sind die besten Sturchenbücher, die ich zumindest geschrieben habe. Und nun viel Spaß beim Wilden Stoiker.
Der Wilde Stoiker. Moderner Stoizismus. Ein gutes Leben.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Stoikerinnen und Stoiker da draußen, liebe Patronen und Patronetten, liebe Interessierte. Thema heute, war etwas provokant formuliert, warum Deutsche die Freiheit so hassen. Mein Mikro muss dringend mal staubgewischt werden. Irgendwas läuft hier ganz schief. Fing an mit einer Frage aus meiner Community raus, vom Patreon, warum ich, habe ja schon mehrmals gesagt, ich halte mich selbst für liberal oder sehe mich als Liberalen, aber sehe die FDP kritisch, die liberale Partei in Deutschland, die sich so selbst nennt, weil sie in meinen Augen keine liberale Partei ist. Und da wurde ich gefragt, warum nicht und dann bla bla bla. Aber ganz viele Argumente bringen wir dann nochmal auf Patreon. Das Problem geht tiefer. Du hast in Deutschland als liberale Partei keine Chance. Wir wollen heute gar nicht über einzelne Parteien reden, sondern generell über Deutsche und Liberalismus. Das ist das Thema. Und damit man nicht immer nur sagt, ja, der labert da so rum, habe ich mithilfe von einer KI und meinen eigenen Notizen und dem, was ich im Kopf habe, eine super lange Liste an Notizen. Fangen wir doch mit dem ersten an, weil hat nichts mit meinen Notizen zu tun. Ich habe gestern einen sehr netten Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung, dem Neuen Westfernsehen, wie ihr wisst, gelesen. Ein Meinungsartikel. Nach dem Motto, der Verfassungsschutz gehört abgeschafft. Liebe Deutsche und Schweizer, Österreicher und Schweizer, der Verfassungsschutz ist der deutsche Inlandsgeheimdienst. Da werdet ihr sagen, naja, warum wollen die denn den Inlandsgeheimdienst abschaffen? Der enttarnt ja Spione, die ganzen österreichischen Spione, die herumrennen. Ja, genau. Das wäre ja völlig in Ordnung. Aber das Problem ist, der deutsche Verfassungsschutz schützt ja nicht etwa die Bürger, sonst hieß er ja auch Bürgerschutz, sondern er schützt die Verfassung. Und er ermittelt schon im Verdachtsfall sozusagen. Also es geht nicht darum, weil etwas liberal wäre ja zu sagen, wenn etwas nicht verboten ist, ist es erlaubt. Das ist in Deutschland nicht der Fall. Lest diesen Artikel in der NZZ, der ist echt ganz, ganz erhellend, sagen wir mal. Es darf also auf deutschem Boden, darf schon ermittelt werden, wenn bloßer Verdacht besteht. Und das Schlimme ist, dass das auch gesagt werden darf. Also die können ermitteln gegen euch, auch wenn überhaupt nichts vorliegt. Ihr merkt schon, ne? Kann man eindeutig politisch missbrauchen. Und dann dürfen sie es auch publizieren. Ja, diejenige steht auf der Beobachtungsliste. Ihr könnt euch vorstellen, was das mit Privatleuten macht. Die macht das platt. Das kannst du vergessen, das Leben ist vorbei sozusagen. Und das ist, glaube ich, einmalig in der Welt. Also das ist nicht vergleichbar mit anderen Ländern, es passt aber gut ins Bild. Deswegen wollte ich das jetzt am Anfang sagen. Lest diesen Artikel, der ist ganz gut. Er weist auch witzigerweise darauf hin, das hatte ich auch gesehen, dass der Deutsche Journalistenverband, was schreibt er? Selbst Journalisten sehen sich als verlängerten Arm des Staates und fordern unbesehen, dessen Wertungen zu übernehmen. Ja, genau. So rief der Deutsche Journalistenverband kürzlich dazu auf, die Warnhinweise des Verfassungsschutzes gleich denen auf Zigarettenschachteln gleich zu verbreiten. Ja, da habe ich wahrscheinlich einen Kopierfehler, hoffe ich doch. Ich habe mir notiert dazu nur schnell, der Deutsche traut sich, also weit unterhalb der Strafbarkeitsgrenze, ne? Darum geht's hier. Es geht nicht darum, dass eine Straftat ermittelt wird, da hätten wir auch genug andere Behörden, und dass dann ein Verdacht auf eine Straftat besteht, sondern es geht eben auch schon um bloße Meinungsäußerungen, die überhaupt nicht strafbar sind. Das ist also sozusagen ein Organ, was ein bisschen Angst macht. Ne? Ein Leser hat auch drunter geschrieben, ein Inlandsgeheimdienst, der politische Gegner ausspioniert. Das hat eine lange Tradition in Deutschland. Böse, aber wahr. Ich habe mir nur notiert, ich habe leider den Namen des Lesers nicht rauskopiert. Der Deutsche traut sich selbst nicht, aber dem Staat. Nur, der Staat, der traut dem Deutschen nicht. Witzig, ne? Ich bin so witzig heute Morgen schon wieder, meine Fresse. Die Idee war, wie gesagt, warum ist die FDP keine liberale Partei? Wie kann man das erkennen? Und das Thema heute im öffentlichen Podcast, da wollen wir erstmal ein bisschen auch vielleicht in die Geschichte gehen, bevor wir darüber reden, was eine liberale Bewegung, eine liberale Partei eigentlich sofort an Gesetzen versuchen würde, zumindest zu verabschieden. Ich habe mal ChatGPT gefragt, warum Liberalismus es in Deutschland so super schwer hat. Warum der eigentlich nicht funktioniert. Und die Antwort war, Liberalismus hat es in Deutschland aus mehreren historischen, kulturellen und politischen Gründen schwer. Hier sind einige der zentralen Faktoren. Jetzt müssen wir aufpassen, wir wissen alle mittlerweile, eine KI halluziniert oft. Das ist ein Problem oder kann ein Problem sein, wenn ihr wissenschaftlich arbeitet. Deswegen würde ich auch, naja, es ist heutzutage nicht mehr möglich, aber das ist wie Wikipedia, ne? Ich würde keine Studentenarbeit zulassen. Ich bin ja nicht mehr irgendwo am Unterrichten, am dran am Sein, Gott sei Dank, in der Wikipedia oder ChatGPT sozusagen als Quelle angegeben sind. Das kann man nicht machen. Für unseren Zweck aber, wo ich mir einbilde und das seit 200 Podcasts sage, dass ich ganz viele Sachen schon im Kopf habe, fand ich das interessant. Warum? Selbst wenn 30% falsch sind von dem, was ChatGPT sagt, bleiben noch 70 übrig. Das reicht uns, um diese Tendenz, die wir alle fühlen, ja, seien wir ehrlich. Also wenn ihr Deutscher seid oder Deutsche, fühlt ihr das ja auch ein bisschen. Wenn ihr halbwegs aufgewacht seid, wenn ihr den wilden Stoiker hört zumindest, wenn ihr euch für Stoizismus interessiert, interessiert ihr euch ja für Verbesserung. Ihr wollt ja was ändern. Ihr wollt nicht nur gelassener werden, ihr wollt auch glücklicher werden. Und ihr merkt ziemlich schnell, also ihr habt einen individuellen Fokus. Das ist in Deutschland gar nicht erwünscht. Also wie gesagt, ich tue mich damit überhaupt nicht schwer. Ich vertraue auf die Schwarmintelligenz meiner Hörerinnen und Hörer, die ist ja im Allgemeinen sehr, sehr gut. Wenn hier irgendwas falsch ist, ich das nicht aus dem Kopf korrigiert bekomme, dann sagt es mir, dann stellen wir das klar. Fangen wir einfach an, oder? Also, historisch, kulturell, politisch, viele Gründe sprechen dafür, warum Deutschland ein Problem mit Freiheit hat. Deswegen hassen die Deutschen die Freiheit so sehr, habe ich geschrieben, ne? Erster Punkt, der Etatismus, also der starke Staat, das hat in Deutschland in der Tat eine ewig lange Tradition, zumindest im Osten. Ne, liebe Schweizer Österreicher, müsst immer Deutschland, muss man immer noch trennen in Osten und Westen so ein bisschen. Und auch der Osten, den könnte man nochmal unterteilen. So sind die Sachsen sicherlich nicht mit den Preußen in einen Topf zu werfen. Normalerweise werden sie auch jetzt aufschreien, wenn ich das tue, tue ich auch nicht. Aber als jemand, der im äußersten Westen Deutschlands aufgewachsen ist, ich gestehe, ich konnte auch mit der Wiedervereinigung damals gar nicht so richtig was anfangen. Ich hatte keine Verwandten im Osten, ich kannte keine Leute aus dem Osten. Ich war ständig in Paris, ich war ständig in Maastricht, das ist ja nur eine halbe Stunde weg, wenn man anständig Auto fährt, eine halbe. Ist ein ganz anderes Lebensgefühl, ne? Das verstehen viele im anderen Teil Deutschlands sozusagen. Nicht nur die Ostdeutschen, auch die Süddeutschen wahrscheinlich nicht. Also, Deutschland gibt es eine lange Tradition eines starken Staates, der alles ordnet. Und das fängt an schon mit den preußischen Reformen, ging dann über Bismarcks Sozialstaat, der ja so gepriesen wurde dann weltweit. Wir haben mal 10 eigene Podcasts darüber machen können, warum man das gut und schlecht finden kann. Und führt eigentlich direkt in die heutige Bürokratie, die ja, wie ihr hoffentlich gemerkt habt, mittlerweile komplett ausgeartet ist. Der Deutsche an sich merkt das so nicht. Warum? Weil der Deutsche ist ja nicht nur illiberal, er ist ja auch unternehmerfeindlich. Auch das hängt zusammen. Wenn ich den Individualismus nicht schätze, habe ich auch keine Lust, mich anzustrengen. Ich habe auch keine Lust, individuelle Leistung irgendwie zu entlohnen. Ne? Sind die Mieten zu hoch, dann ist dein Vermieter schuld. Dann freut sich der Vermieter. Hat die Linke hier ernsthaft plakatiert. Fand ich geil. Die Linke hatte die besten Plakate, die unterhaltsamsten. Was stand da noch? Versinkt Hamburg im Wasser oder irgendwie sowas, dann steigt der Reiche auf seine Yacht. So sieht's aus. Beneidenswert einfache Weltsicht, ne? Muss man echt sagen. Ist ein bisschen wie so im Kindergarten irgendwie. Ich beneide das manchmal, wenn diese Leute so eine Weltsicht haben, die alles erklärt. Daran merkt ihr, dass Linkssein und Rechtssein eben illiberal sein, im besten Sinne des Wortes, für einen starken Staat sein, viel mit Religion zu tun hat, weniger mit Wissen, ne? Das hat nichts mit ökonomischem Wissen zu tun. Jetzt könnt ihr sagen, ja, das ist ja ein Plakat, ein Wahlplakat, das meint ihr ja nicht ernst, ne? Ist schon klar. Also, der Deutsche sieht, und die Deutsche natürlich erst recht, weil Frauen noch kollektivistischer sind, im Allgemeinen als Männer, ein bisschen, zumindest. Aber in Deutschland ist es vielleicht andersrum, keine Ahnung. Manchmal also würde ich glauben, wenn ich mir sagte, naja, überall auf der Welt ist das so, aber in Deutschland ist es andersrum, würde ich glauben. Der Staat ist sozusagen der Schützer und der Lenker. Der ist nicht das Problem. Was ein Problem ist, wenn der Staat das Problem ist, wenn man in Zeiten lebt, in denen der Staat das Problem ist, man aber so assoziiert, kulturell geprägt auch wurde als Deutscher, und das spielt keine Rolle, ob Ost- oder Westdeutschland, dass man denkt, der Staat müsse alles regeln, und das ist in Deutschland tatsächlich oft der Fall. Die Leute denken ja, das System ist im Prinzip gut, aber der ist korrupt. Das System ist im Prinzip gut, aber die will die Meinungsfreiheit einschränken. Das System funktioniert ja eigentlich oder würde super funktionieren, aber diese Partei, die ist gefährlich, die müssen wir beobachten und die müssen wir am besten verbieten, ob es die Grünen sind oder die AfD, spielt da gar keine Rolle. Ihr merkt, es wird gar nicht systemisch gedacht, weil das so tief verwurzelt ist in Deutschland, das ist quasi ein Familienersatz. Und wir kommen gleich drauf, warum das vielleicht so ist. Aber das erstmal vorab, ne? Die Leute wollen, der Staat regelt alles für mich. Es ist die Krankenversorgung, die Rente, was ist in der Wirtschaftskrise? Der Staat greift ein. Die Folge daraus ist natürlich eine große Skepsis, dass irgendwas besser sein könnte, wenn man weniger Staat hätte. Diese Idee von weniger Staat gibt's in Deutschland eigentlich nicht. Das krasseste Beispiel für mich immer ist diese ganze Sozialstaatsmentalität. Christian Lindner von der FDP, also sein Gesicht war drauf, die hatten auch die besten Wahlplakatsprüche, fand ich, hatte tatsächlich die FDP, aber unterhaltsam, also die waren zu intelligent, ne, teilweise. Was stand da drauf? Der Staat ist nicht dein Erziehungsberechtigter. Supergeil, aber viel zu kompliziert für ein Wahlplakat. Fragt mich doch bitte, wenn ihr sowas macht. Ihr habt eine Agentur, ich weiß, aber fragt mich, okay? Das ist zu kompliziert. Aus Persuasion-Sicht abzulehnen, leider. Natürlich ist es schlau und richtig. Da machen sie sich so ein bisschen lustig über die deutsche Staatsgläubigkeit. Denn in der Tat ist emotional der Staat der Erziehungsberechtigte für viele Deutsche. Das ist geil. Ich find's so geil. Ich bin den Ostdeutschen ja mega dankbar, dass sie immer so gerne demonstrieren und dass sie sich aufregen und auf die Barrikaden schnell gehen. Ich misstraue ihnen aber, also ich glaube keine Sekunde daran, dass sie, wenn sie Freiheit schreien, das machen viele Ostdeutsche ganz gerne, ne? Die rufen Freiheit und die glauben auch, dass sie für Freiheit sind. Aber ich glaube ihnen nicht ganz. Ich glaube, sie sind nur für eine andere Regierung in Wahrheit. Sie wollen eigentlich vielleicht an die Regierung. Also sie sind nicht für Freiheit. Sie sind nicht für weniger Staat, denn das wäre Freiheit. Der Sozialstaat, der ist so tief in der deutschen Identität verankert. Die soziale Marktwirtschaft übrigens, damals noch anders angedacht, aber macht nichts. War so ein totales Reframe für Staatsverständnis in meinen Augen. Und es ist ja auch so, dass mittlerweile, keine Ahnung, wie viele Bürger profitieren, direkt oder indirekt vom Staat. Ich sag's ja immer, Rente, Krankenversicherung, BAföG, Hartz IV, Sozialhilfe, ne? Bürgergeld, wie auch immer ihr das nennt. Arbeiten im städtischen Krankenhaus als Ärztin, sind Polizistin, sind Lehrer, ja. Ich habe keine Ahnung. Ich habe manchmal das Gefühl, alle, also da, wo ich lebe, ist es auch so tatsächlich. Ne? 3/4 der Leute, die man hier trifft, leben vom Staat. Ich kenne dazu auch noch 2 Frührentner, die fitter sind als ich. Auch das wäre in anderen Ländern so nicht möglich, wenn ich das mal sage. Also ich meine es ernsthaft, ne? Die gehen halt jeden Tag ins Gym. Der eine fährt 30 Kilometer mit dem Fahrrad, ohne mit der Wimper zu zucken. Der andere geht ständig joggen. Sind Frührentner. Die haben es geschafft, mit 50 aufgehört zu arbeiten. Vielleicht haben sie eine ganz schlimme Krankheit, von der ich nicht weiß. Aber ich kenne die seit über 10 Jahren. Wie wahrscheinlich ist das? Also das ist genau das. Sie kriegen ihr Geld vom Staat, denken Sie. Das stimmt aber nicht. Sie kriegen ihr Geld von uns. Von uns allen. Ihr Österreicher und Schweizer nicht, aber die Deutschen, die zuhören, auf jeden Fall. Die Idee ist, viele fürchten, dass wenn der Staat sie schlechter absichert, dann stehen sie ganz schlecht da. Und die Folge ist natürlich, dass eine liberale Idee wie Eigenverantwortung zum Beispiel oder der Abbau von Sozialleistungen, denn seien wir ehrlich, der Sozialetat ist der größte in Deutschland, der ist nicht mehr finanzierbar, wer das noch denkt, keine Ahnung, das wirkt abschreckend für die meisten Deutschen. Dazu kommt ein Reframe, was von links, glaube ich, kam, was nicht dumm ist, nämlich Liberalismus wird eigentlich immer mit Neoliberalismus gleichgesetzt. Dieses Wort Neoliberalismus ist aber schon ein Scheißwort und wird dann mit Turbokapitalismus gleichgesetzt. womit ich überhaupt kein Problem hätte. Was heißt das? Ich habe, was sagt ChatGPT, hat noch ein paar geile Dinger rausgehauen. Viele verbinden ihn mit Heuschreckenkapitalismus, Sozialabbau und Gier, Agenda 2010, Bankenrettungen. Genau, da merkt ihr schon, wie alles durcheinander geht, sogar bei ChatGPT. Warum geht das durcheinander? Weil das aus dem Internet gezogen hat. Und im Internet geht es durcheinander, denn die Bankenrettung ist natürlich das Sozialistischste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Ne? Das hat überhaupt nichts mit Kapitalismus zu tun. Im Kapitalismus wären die ja pleite gegangen. Niemand hätte die ja gerettet. Im echten Kapitalismus, in einer echten Kapitalismus ist für mich ein sozialistischer Kampfbegriff mittlerweile. Deswegen sagen wir lieber freien Märkten. In freien Märkten hätten diese Banken und diese korrupten Banken ja teilweise und dieses Missmanagement bestraft werden müssen. Natürlich, der Markt hätte das bereinigt. So, Medien und politische Gegner verstärken dieses Narrativ. Genau, soziale Kälte, Marktradikalismus, das sind solche Wörter, wenn ihr die hört. Die Folge ist, sagt ChatGPT, viele lehnen Liberalismus reflexartig ab, weil sie ihn für asozial halten. Soll man nicht mehr sagen, asozial. Ne? Ich betone das auch gern so reinig, das kommt viel besser. Unsozial, muss man sagen. Unsozial, liebes ChatGPT. Eine kulturelle Prägung. Kollektivismus statt Individualismus. Die deutsche Kultur ist stärker kollektivistisch geprägt als etwa die angloamerikanische. Genau. Solidarität in Anführungszeichen ist ein hohes Gut. Eigenverantwortung wird oft als egoistisch gesehen. Das ist in der Tat so, ne? Der Nagel, der raussteht, wird eingeschlagen, sagen die Japaner. Das ist, die Japaner sind vielleicht das einzige Volk, was den Deutschen ähnlich ist. Fand ich immer. Aber cooler. Wesentlich cooler. Und bauen auch geilere Gitarren, wenn man ehrlich ist, ne? Geilere Kameras. Ich finde auch die Autos besser, aber okay, ist ein anderes Thema. Ich weiß, da steigen dann alle Deutschen aufs Dach. Ich habe jetzt testweise hier einen nagelneuen Passat gefahren und ich muss sagen, es geht voran bei Volkswagen. Das Ding ist wirklich nicht schlecht. Nachdem es in meinen Augen Jahrzehnte bergab ging bei Volkswagen, bei allem Software, wissen wir ja, das Problem ist in der Industrie bekannt. Und viele Dinge hatte ich jetzt das Gefühl, es geht wieder bergauf. Also das Ding gefällt mir richtig gut. Muss ja auch mal gesagt werden, oder? Würde ich ihn mehr kaufen? Vielleicht. Ist echt kein, ist wirklich ein gutes Auto. Bis jetzt. Er ist dreimal gefahren, ne? Also Vorsicht. Also, das ist der Punkt. Das ist aber nur ein rhetorisches Mittel. Das ist ein Kampfstil sozusagen. Es ist letztendlich das Argumentum ad hominem. Das hat ChatGPT nicht verstanden. Wer für Eigenverantwortung plädiert, wird schnell als unsolidarisch oder sozialdarwinistisch abgestempelt. Ja, was ist das? Das ist das, der Angriff auf den Menschen, das Argumentum ad hominem. Darum geht's. Man kann sich nicht wirklich inhaltlich mit Eigenverantwortung auseinandersetzen und die schlecht finden. Das wäre ja völlig absurd. Deswegen muss man den Menschen dahinter angreifen. Ne? Folge sagt ChatGPT, klassisch liberale Werte wie persönliche Freiheit und Verantwortung sind weniger populär. Fünftens, Parteienlandschaft, keine echte liberale Kraft. Okay. Ich zitiere, liebe Liberale, hasst mich nicht noch mehr. Wir haben ja ein paar Liberale auf Patreon auch. Der eine hat mich deswegen gefragt, so kam das zustande. Ich weiß das auch zu schätzen. Junge Menschen, die sich da engagieren politisch, finde ich super. Also das nochmal gesagt. Ich habe ja auch schon ein paar Mal überlegt, ob ich da eintrete. Und dann genau aus den Gründen mache ich es dann halt nicht. Die FDP ist die einzig liberale, in Anführungszeichen, Partei, schreibt ChatGPT. Aber sie ist zu oft inkonsequent. Siehe deine ursprüngliche Frage, das ist dann weiter oben. Es gibt keine radikal-liberale oder libertäre Partei mit ernsthafter Relevanz. CDU, SPD, Grüne und Linke dominieren mit eher staatsorientierten Konzepten. Hier würde ich die AfD teilweise mit reinrechnen. Ich bin kein AfD-Spezialist. Ich wollte dazu gleich noch was sagen. Machen wir es aber jetzt, wenn ChatGPT uns das Stichwort schon gibt. Es gibt keine liberalen Parteien in Deutschland. Es gibt liberale Ansätze in der FDP und es gibt Einzelpersonen, die ich in der FDP durchaus sehr schätze, die ich für liberal wirklich halte. Davon bleibt im politischen Alltag nicht viel übrig. Nochmal, wer mit Kollektivisten und Sozialisten oder Faschisten, ne, das ist für mich alles das Gleiche, es sind Kollektivisten, es sind 1000 Podcasts da zu unterscheiden. Man darf da unterscheiden, man muss aber nicht unterscheiden bei dem heutigen Thema, bevor jetzt wieder auf die Decke an der Decke klebt vor Wut, das wollen wir nicht. Es geht um Liberale versus Kollektivisten, also Staatsgläubige versus Freiheitsliebende. Nennen wir es doch einfach mal so. Und da sieht's in der Tat, zumindest in Deutschland, echt finster aus. Liebe Österreicher und Schweizer, finster als bei euch tatsächlich. In der Schweiz gibt's noch sowas wie eine liberale Tradition im Schweizer Bürgertum, wenn man so will. Das ist aber vielleicht auch einmalig, muss man schauen. Nicht in der Welt, aber im deutschsprachigen Raum zumindest. Wir haben eine CDU, die unter Merkel ja komplett nach links gerückt ist, die aber immer auch schon sehr staatsgläubig war. Das ist nicht neu. Also wir haben eine, das ist mein Bauch oder Magen, irgendeiner knurrt da ganz schön. Ich hoffe, dass man es nicht hört. Ich habe gestern zugeschlagen, nur 4 Stunden geschlafen und dadurch ein Fressfleisch bekommen. Kennt ihr das? Das war nicht gut. Jetzt habe ich Hunger. Die CDU, staatsgläubig. Die SPD, komplett kollektivistisch. Die Grünen, komplett kollektivistisch. Die Linken, komplett kollektivistisch, wenig überraschend. Bündnis Sachwagenrecht, komplett kollektivistisch. Die AfD, ich bin kein AfD-Experte, ich weiß es nicht, aber ist es fair, wenn ich sage, mindestens irgendwas zwischen 1/3 und 3/4 sind extrem staatsgläubig? Würde für mich auch passen, weil sie im Osten so extrem stark sind, viel stärker als im Westen. Die im Westen aufholen natürlich. Es passt in den Osten. Liebe Ossis, meine geliebten Ossis, ihr wisst, ich liebe euch. Ich habe super viele geile Hörer im Osten. Korrigiert mich. Aber es passt, das passt schon. Also ich würde die AfD da jetzt erstmal so mehrheitlich mit reinrechnen. Mag es auch andere Leute geben, eine AfD. Aber ne, links und rechts spielt da keine Rolle. Es geht darum, Staatsgläubigkeit versus Freiheitsliebe. Also, die Folge ist, wenig überraschend, ich muss mal ab und zu auf die Uhr gucken. Ich habe echt viel vor, ne, mit euch. Die nächsten 3, 4 Podcasts. Also nicht die öffentlichen, aber auf Patreon kommen noch ein paar. Wer liberal, wirklich liberal denkt, der hat ja eigentlich keine politische Heimat. Das ist ein Problem. Das ist ein echtes Problem. Und kein politisches Problem, das ist auch ein psychologisches Problem, das ist auch ein Bürgertumsproblem, wenn ihr so wollt. Die Leute stehen ja völlig einsam da. Man ist ja immer eine Minderheit. Damit muss man erstmal klarkommen, emotional. Als Liberaler bist du in Deutschland eine aussterbende Art vielleicht, auf jeden Fall eine totale Minderheit. Natürlich kommen wir jetzt endlich drauf, auf eine historische Erfahrung. Deutschland hat viel Erfahrung mit Wirtschaftskrisen, ne? Hyperinflation, Weltwirtschaftskrise, Weltkriege, DDR-Sozialismus, der Kollektivismus der DDR, der Kollektivismus im Dritten Reich. Sie haben das, und das ist auch eine Fehldeutung der Weltwirtschaftskrise übrigens, in meinen Augen wäre aber auch ein eigenes Thema, könnt ihr nachlesen, ich glaube, bei Mary Rothbard, oder? Nee, bei Friedman könnt ihr es auf jeden Fall nachlesen. Ich werde es aber auch nochmal aus der Kiste holen, warum man die Weltwirtschaftskrise echt anders interpretieren sollte, als es in den Geschichtsbüchern im Allgemeinen gemacht wird. Diese ganzen schweren Krisen, die Deutschland erlebt hat, wurden so den freien Märkten zugeschrieben. In meinen Augen zu Unrecht meistens. Die Angst vor einer unregulierten Wirtschaft ist total tief verwurzelt in Deutschland. Deswegen die soziale Marktwirtschaft wurde als Kompromiss zwischen Kapitalismus und Sozialismus geschaffen. Viele wissen das nicht, ne? Und die Deutschen sehen darin die beste Lösung übrigens, ne? Und oft, immer noch, ich bin absolut sicher, 90%, die das jetzt hier zum ersten Mal hören oder vielleicht als kleinen Snippet auf TikTok oder so, die sagen, was redet der da? Das ist ja auch das Allergeilste. Genau. Mehr geht's mir heute nicht. Wir wollen nur eine Bestandsaufnahme. Ich will nichts bewerten. Ich will nur sagen, so ist es, falls ihr euch wundert. Und euch so ein paar Argumente geben für die nächste Diskussion. Viele wissen nicht, dass die soziale Wirtschaft, hieß es nicht zuerst sogar in der CDU der marktwirtschaftliche Sozialismus? Und hieß es dann nicht die sozialistische Marktwirtschaft? Ich glaube, tatsächlich, guckt mal nach. Ich glaube, das stand nach dem Krieg ziemlich schnell bei den Christdemokraten wurde das so genannt. Also der Sozialismus war da noch offen drin und er hat dann verstanden, das müssen wir da rausnehmen. Und seitdem heißt es halt Sozialmarktwirtschaft. Ne? Ja. Ist schwierig, wenn man auf Deutschland teilt und die anderen sich offen sozialistisch nennen und du als die rechteste Partei in Deutschland sozusagen, die CDU, die Christdemokraten, auch von Sozialismus schwafelst, haben sie erkannt. Ne? Marketingtechnisch nicht schwierig, mussten sie mich nicht für anrufen, haben sie von selbst verstanden. Okay. Was steht da? Freie Märkte ohne staatliche Steuerung wirken riskant und instabil. Genau, ich sag mal, oh nein, da bilden sich Monopole, oh nein, Preisdiktat, oh nein. Ja genau, ich habe da ein Lehrbuch über 1000 Seiten, das ist nur so. Ich könnte auf jeder Seite einmal kotzen, echt, das ist furchtbar. Egal, uns interessiert heute auch mehr die Psychologie dahinter. Was haben wir also, was ziehen wir aus dieser ganzen, aus diesem Mini-Abriss, geschichtlichen Mini-Abriss, naja, eine Angst vor Veränderung, eine große Unsicherheit. In der deutschen Seele, wenn man so will, gibt es eine große Unsicherheit. Die gab es immer. Warum? Weil Deutschland, ich würde behaupten, gar kein richtiger Staat war jemals. Ihr wisst, die deutsche Geschichte ist unfassbar kompliziert. Ich habe es irgendwann aufgegeben. Man hat diese einzelnen Fürstentümer, man hat diese völlig unterschiedlichen Mentalitäten, die Preußen, die Rheinländer, die Sachsen, die Bayern. Sachsen und Bayern kann man vielleicht noch irgendwie kompatibel hinkriegen. Im Westen wird es dann echt schwierig. Wir haben eine Nord-Süd-Teilung, aber auch eine Ost-West-Teilung. Und das ist erstaunlich, weil das Land eigentlich nicht groß ist. Das ist eigentlich kein großes Land, ne? Und wir sind, wie viele sagen, im Herzen Europas als Transitland. Jeder Krieg ist hier einmal durchgeballert. Viele Kriege haben die Deutschen selber angezettelt. Und zu vielen haben sie aber auch einfach so gelitten. Hier, wo ich wohne, das war ja mal dänisch, dann war es deutsch, dann war es wieder dänisch oder andersrum und kompliziert. Also das ist was anderes als Großbritannien mit seiner Splendid Isolation, die Insellage, die eine kulturelle Identität ja schon schafft. Deutschland, klassisches Einwandererland und Transitland, nennen wir es mal, das führt zu einer Unsicherheit, natürlich. Es gibt nicht diese, vielleicht auch das ein Grund, warum so ein Hitler so einen Erfolg haben konnte, ne? Der Österreicher war übrigens. Egal. Also es gibt eine Angst vor Veränderung, das ist wohl, glaube ich, es dauert lange, ne? In Frankreich, wenn du das Metro-Ticket um 20 Cent erhöhst, dann brennt da so ein Stadtviertel, ne? Deutschland wird halt so gemacht, ne? Der Staat hat recht. Liberale Politik bedeutet oft Veränderung. Das hat ChatGPT gut erkannt. Wir haben eine Angst vor Veränderung. Liberale Politik ist aber Veränderung. Weniger Staat, mehr Eigenverantwortung, mehr Wettbewerb. Viele fürchten sich vor Unsicherheiten und Risiko, insbesondere in einem Land mit starkem Sicherheitsbedürfnis. Das finde ich jetzt eine schöne. Entschuldigung, ich habe tierische Heuschnupfen. Meine Nase juckt. Liebe YouTuber, liebe TikToker und Instagrammer, ich weiß, dass das nervt. Insbesondere einem Land mit starkem Sicherheitsbedürfnis. Das ist doch eine geile Formulierung von ChatGPT in dem Fall, die ich echt übernehmen werde, jetzt in meinem Gehirn abgespeichert habe. Das ist aber genau das, was ich kompliziert ausgedrückt habe, euch erklärt habe. Deutschland, offene Grenzen eigentlich zu allen Seiten hin. Unterschiedlichste Mentalitäten, unterschiedlichste Volksgruppen in einem Land, eigentlich nur vereint durch eine gemeinsame Sprache. Dann kommen die Preußen und ordnen das ganze Ding. Und wie machen sie es? Was konnten die Preußen? Die konnten eigentlich nichts außer Militär und Staat. Ne? Meist vereinfacht gesagt. Preußen ist ein klassisches Militär, eine Militärgeschichte. Wir haben immer auch heute die von sowiesos und die von sowiesos. Das ist alles so verarmter preußischer Landadel. Die wenigsten von denen haben Unternehmen gegründet. Ne? Die meisten sind einfach ins Militär und haben da ihre Karriere gemacht. In der preußischen Seele ist, glaube ich, der Staat so tief verankert wie nirgendwo sonst auf der Welt. Das ist die normale Karriere für Preußen, oder? Nicht für heutige Preußen, aber ne? So historisch. Das ist ja auch so geil an einer Stadt wie Berlin, die sich immer gern so als anarchistisch und weltoffen und alles geht definiert und wow und so, aber gleichzeitig super staatsgläubig ist. Ich habe immer gesagt, Berlin taugt nicht als Hauptstadt für Deutschland. Immer wenn wir Berlin als Hauptstadt, ging es schief. für mich immer noch ein Riesenfehler. Ich verstehe aus der politikwissenschaftlicher Sicht, damals wurde das in der Universität zu Köln, der einzigen Universität, die was zählt in Deutschland natürlich, war Ironie, wurde das diskutiert, zumindest in meinem Bereich der Politikwissenschaft, sollte man da umziehen oder nicht? Es war natürlich schon längst verabschiedet, klar. Ich war dagegen, tatsächlich. Ich habe gesagt, das ist eigentlich das Geilste, was passieren kann, dass wir so ein völlig idiotisches Städtchen wie Bonn als Hauptstadt haben. Nach diesem ganzen Großmachtsgehabe der Vergangenheit ist das eigentlich so ein bisschen Bescheidenheit da in so einer Rheinschleife eigentlich ganz nett. Zumal noch mehr Geld ins Rheinland kam natürlich, ne? Die ganze Korruption floss ja zu uns. War ja gut, fließt jetzt in den Osten, naja, ist halt so, ne? Lieber ein suboptimaler Status quo als das Risiko eines radikalen Umbruchs. Auch schön, auch ein Zitat für die Ewigkeit von der KI. Ach, die KI ist wieder schlauer als unsere Journalisten, definitiv, oder? Folge, liberale Reformen sind politisch schwer durchsetzbar. Ich würde sagen, sie sind gar nicht durchsetzbar. Dieses Land wird entweder eine Revolution erleben müssen oder es wird vor die Hunde gehen. Es gibt keine andere Möglichkeit, wenn die Mentalität der Deutschen sich nicht ändert. Und nochmal, liebe Ostdeutsche, überrascht mich positiv, weil ich weiß, viele von euch denken, ihr habt auch eine andere Mentalität, aber ihr denkt, ihr hättet eine freiheitsliebendere Mentalität als der Wessi sozusagen. Wenn man es jetzt mal so klischeehaft ausdrückt. Ich zweifle da noch ein bisschen dran. Aber überrascht mich positiv bitte. Also. Fazit. Liberalismus gleich unpopulär, weil drei Pünktchen mit Schreibfehler, liebes ChatGPT. Starker Staat ist historisch und kulturell tief verankert. Ja, nicht nur das, eben psychologisch. Es ist das deutscheste Ding überhaupt. Der Sozialstaat wird als notwendig angesehen, Eigenverantwortung als riskant. Ist sie ja auch. Aber der Deutsche ist risikoavers, er hasst Risiken. Liberale Politik wird oft als asozial oder neoliberal diffamiert. Richtig. Es gibt keine konsequente liberale Partei, die den Diskurs prägt. Eigener Podcast. Veränderung und Unsicherheit schrecken viele Deutsche ab. Ergebnis: Deutschland mit einem Lachsmiley. Geil. Das ist diese neue Empathieschaltung in ChatGPT. Die wollen sich ein bisschen einschleimen bei euch, wenn ihr das benutzt. Ne? Funktioniert ganz gut. Ergebnis: Deutschland bleibt staatsorientiert. Echter Liberalismus bleibt eine Randerscheinung. Lachsmiley mit so einem... Oh, herrlich, ne? Wir müssen drüber reden in der Folge, warum der Liberalismus... Ich muss mal hier eine Notiz machen. Hier bin ich stehen geblieben in meinen Notizen. Hier. Werde ich das jemals sehen? In diesem Wust von Notizen vielleicht nicht. Wir reden in der Folge darüber, auf Patreon zumindest, warum der Liberalismus in den USA und England, dem geliebten England, mehr Tradition einfach hat. Ne? Ich würde aber gern noch mal kurz in meine preußische Tradition, haben wir gesagt, ich gucke noch mal kurz in diese Notizen, was habe ich geschrieben? Der Staats als Schutzversprechen, Ordnung statt Chaos. Deutschland bis ins 19. Jahrhundert zersplittert, heiliges römisches Reich mit Hunderten von Kleinstaaten. Ja genau, haben wir alles schon gesagt. Napoleonische Kriege, haben wir gesagt, Deutschland wurde komplett überrannt, die deutschen Staaten, es gab ja kein Deutschland. Die 1848er Revolution in Anführungszeichen, Versuch der Demokratisierung scheiterte, gab keine zentrale Macht, Bismarck. Haben wir alles so ein bisschen erwähnt. Friedrich der Große haben wir nicht erwähnt. Machen wir dann in einem eigenen Podcast. Nie wieder Chaos, nie wieder Krieg ist so die deutsche Mentalität überhaupt. Genau, haben wir eigentlich alles gesagt. Ne? Wir müssen auch darüber reden, warum gerade in UK sozusagen, das belassen wir es erstmal dabei, der Liberalismus gerade zu Grabe getragen wird. Das ist ja grauenhaft, was ich mitbekomme. Ich war jetzt ein paar Jahre nicht mehr da. Wie gesagt, wir haben über meine Frau da auch familiäre Bindung. Müssten dringend mal wieder hin. Vielleicht schaffe ich das dieses Jahr. Ich will ja auf meiner Bucketlist steht ja immer noch ein Rugby-Spiel in Twickenham zu sehen. Also England versus was auch immer. Sie werden wahrscheinlich verlieren. Ich werde trotzdem natürlich mein England-Trikot tragen. Auch wenn es in Wahrheit Fußball-Joggingjacke ist. Wie heißt das denn? Trainingsjacke für Fußball ist das, ist glaube ich, akzeptiert. Das englische Rugby hat gelitten, darüber wollen wir jetzt nicht reden, aber ich habe die Hoffnung, man gibt die ja nie auf, man sucht sich ein Team aus oder man wird einem Team zugeschrieben und ich finde, im Sport finde ich das auch lustig, muss ich sagen. Weil man immer als liberaler Mensch natürlich weiß, dass es alles Blödsinn, ne? Diese kultige, aber es macht einfach Spaß. Twickenham wäre für mich nochmal so ein Ding. Muss ich zugeben, muss mal Eintrittskarten besorgen irgendwann und dann mal gucken, wo man pennt. Wir könnten bei der Familie schlafen, wollen wir das? Muss man sehen. Also, das ist das, was mich eigentlich fast so erschreckt wie Deutschland, muss ich sagen. Diesen Orwellschen Überwachungsstaat, den die da gerade etablieren. Das ist wirklich gruselig. Aber täuscht euch nicht. Ich gehe davon aus, wir kriegen in Deutschland eine Regierung aus Kollektivisten von der CDU und Kollektivisten von der SPD. Wir werden wahrscheinlich so jemand wie Nancy Faeser, wie heißt die Dame, behalten, die ja gar kein Problem damit hat, das auch offen auszusprechen, was sie will. Das ist für einen Menschen, der freiheitlich denkt, erschreckend. Werden wir sehen. Bewegen uns weiter Richtung Orwellschen Überwachungsstaat? Ich glaube ja. Das wäre sicherlich gut für die AfD. Dann werden wir in 4 Jahren eine AfD-Regierung haben. Kann man ablehnen, kann man begrüßen. Wie man will, nicht mein Bier. Vielleicht bin ich dann auch schon weg aus Deutschland, werden wir sehen. Spätestens in 4 Jahren habe ich das eigentlich dann. Ich beobachte sehr genau, was diese neue Regierung da macht. Ich fände es geil, wenn sie nicht mit der SPD zusammengehen, wenn sie eine Minderheitsregierung bilden. Ich fände es auch geil, wenn wir keine Regierung zustande bekommen. Im Zweifel halte ich das englische Wahlsystem, da habe ich lange für gebraucht übrigens, ne? 20 Jahre für gebraucht, halte ich mittlerweile für wesentlich besser. Dann hätten wir the winner takes it all, dann hätte Merz eine stabile Regierung jetzt. Ich fand das früher immer geil, die Kleinstparteien und 5% Hürde, ja, die rettet uns an. Nee, tut sie nicht, wie wir jetzt sehen. Das deutsche System tendiert zu großen Koalitionen und tendiert zu Stagnation und Stillstand und zu faulen Kompromissen, weil es eben keine klaren Verlierer und Sieger gibt. Wäre auch ein eigener Podcast. Ich bedanke mich fürs Zuhören, suche meine Kopfhörer, habe sie schon gefunden. Ordnung ist das halbe Leben. In Deutschland ist Ordnung das ganze Leben. Wenn ihr super ordentlich seid, gerade die von den Preußen unter euch erwarte ich es jetzt. Belehrt mich eines Besseren. Kommt rüber zu Patreon. Supportet euren liebsten Podcaster. Bis nächste Woche. Da gibt es, glaube ich, 2 Podcasts auf Patreon. Vielleicht diese Woche schon einmal. Mal gucken. Haut rein. Tschüss.